Ja, guten Morgen miteinander. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu dem Gottesdienst. Ich bin der Thomas Knecht, bin der Pastor von der Chisona Schinznach und ich freue mich mit euch über ein Thema nachzudenken, das uns alle ein bisschen herausfordert, wenn Unmögliches möglich wird. Wir wollen jetzt eintauchen miteinander. Und ich möchte hier auch gerade wieder lesen aus dem Matthäus-Evangelium, im Kapitel 27, die Verse 57 bis 61. Jetzt lesen wir: Als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde. Und Josef nahm den Leib, wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen. Und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Ich werde, wenn wir die Osterpredigt noch ein bisschen näher miteinander anschauen, immer wieder Informationen auch von den anderen Evangelisten beiziehen, weil sie uns einfach ein ganzheitliches Bild, auch gerade von der Ostergeschichte, geben. Also wir lesen hier, nachdem, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, von einer Person, die sonst eigentlich nie in Erscheinung tritt. Von einem sogenannten Josef von Arimathea. Das ist sein Geburtsort. Und der Josef, das ist offensichtlich ein Ratsherr gewesen. Der hat zu dem höheren Rat gehört, zu dem Synhedrion, hat man es auch genannt. Und es wird betont, dass der Josef dem Vorgehen von dem Höheren Rat nicht zugestimmt hat. Ja, dass er ein Jünger von Jesus geworden ist. Ein gerechter Mann, der auf Gottes Reich gewartet hat. Und wo offensichtlich auch etwas erkannt hat. Und von dem Josef ist da am Anfang die Rede. Und ich möchte jetzt etwas lesen, wo man viel früher von dem Josef nämlich etwas könnt nachlesen. In Jesaja 53, Vers 9, also in dem ganzen Kapitel 53, lesen wir prophetisch von dem Knecht Gottes, der leiden soll. Und im Vers 9 finden wir folgende Worte: Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Ist das nicht bemerkenswert? Es gibt ja viele Bibelkritiker, viele, die unterstellen, dass die Bibel einfach ein schönes Märchenbuch ist, wo mal jemand angesessen ist und das aufgeschrieben hat. Das ist mindestens die Theorie von den Leuten, die sich sehr einfach machen. Aber wenn man sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, auch gerade mit so Prophetien, dann merkt man, wow. Zum Beispiel eben gerade bei der erwähnten Aussage vom Jesaja, 700 Jahre vorher, redet er von einem leidenden Gottesknecht, der soll kommen, der unschuldig ist, und wo im Tod sein Grab hat bei einem Reichen. Und der Josef von Arimathea ist offensichtlich ein reicher Mensch gewesen. Dazu finden wir nachher noch mehr Anhaltspunkte. Ja, bevor der Josef um den Leib bittet hat, lesen wir beispielsweise im Johannesevangelium 19, dass die Juden gekommen sind, zum Pilatus gegangen sind und ihn darum gebeten haben, er möge doch den Gekreuzigten die Beine brechen. Das sind ziemlich sicher nicht irgendwelche Juden gewesen, sondern vermutlich auch Juden von der geistlichen, von der priesterlichen Elite, vom Höheren Rat. Ja, warum haben die das Anliegen, dass die Kreuzigten, dass man denen beibricht? Ganz einfach, es war Rüsttag, es war der Tag vor dem Sabbat, ein hoher Viertag. Und sie wollten, dass die Kreuzigten wieder abgenommen werden, am gleichen Tag. Wir finden im 5. Mose 21, Vers 23, schon seinerzeit das Gebot, dass ein Toter nicht soll über die Nacht am Kreuz hängen bleiben oder am Holz bleiben. Ja, und die Juden wollten eigentlich nichts anderes wollen, als dass durchs Beinbrechen die Kreuzigten schneller sterben. Weil wenn dir die Beine gebrochen sind, kannst du dich selber nicht mehr heben. Das hat den Kreuzigten aber automatisch gemacht, damit er nicht erstickt ist. Damit man schnaufen kann, hat man sich gedrückt. Und das war ein qualvoller Tod, der über Stunden und auch Tage hat gehen konnte. Aber durch das Beinbrechen hat man den Prozess beschleunigt. Das ist schliesslich auch passiert. Man hat den Kreuzigten Bein gebrochen, außer bei Jesus. Weil Jesus ist bereits schon verstorben gsi. Ihn haben wir nur noch durchbohrt, wie man auch eine Prophezeiung findet. Und erst nachher, nachdem das passiert ist, und nachdem der Pilatus auch den Befehl gegeben hat, wir sollen das machen, ist der Josef zum Pilatus gegangen. Das war eine mutige Sache. Es heisst, er hat es gewagt. Ich vermute, dass alle Gegner von Jesus nicht viel daran gelegen waren, dass der Leib von Jesus noch irgendwie geehrt wird. Das war ein Aufrührer, ein Schlimmer, ein Gotteslästerer, der will niemand ehren. Der Josef, er schon. Er hat es gewagt, nochmal zum Pilatus zu gehen. Und ich vermute, das hat ihn etwas gekostet. Was denken die anderen über ihn, über diese Tat? Offensichtlich hat er Zugang zum Pilatus gehabt. Das war nicht selbstverständlich. Auch nicht jeder konnte einfach kommen. Du Pilatus übrigens, ich will mal gerne mit dir schwätzen. Nein, er als Ratsherr hat Zugang gehabt und hat es gewagt und hat darum gebeten, über den Leichnam, den Leib von Jesu, dürfe ich abnehmen. Der Pilatus war erstaunt, dass jetzt das so schnell gegangen ist und hat sich vergewissern lassen vom Hauptmann, ob Jesus wirklich tot ist. Und der hat ihm dann das bestätigt und auf das aber hat der Pilatus gesagt, du kannst ihn haben. Ich vermute, die Grosszügigkeit von Pilatus, das war nämlich nicht einfach normal, dass er so ein Bitte erfüllt hat, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er eigentlich Jesus für einen Unschuldigen gesehen hat. Er hat seine Hände ja seinerzeit gewaschen. Er hat gesagt, hey, ich sehe keine Schuld an dem Jesus. Und so hat er dem Josef den Leib übergeben oder ihm den Freipass gegeben, um über dem Leib zu verfügen. Der Josef hat sich aufgemacht mit reinem Leinentuch, heisst es. Es war Brauch, dass man Würzmischungen genommen hat und dann den Verstorbenen eingewickelt hat mit dieser Würzmischung und mit den Leinen. Wir lesen von einem Felsengrab. Er hat ein Felsengrab gehabt, wo er aushauen lassen hat. Und interessant ist, dass es ziemlich sicher sein eigenes Grab war. Also es war sein Grab, aber auch das Grab, das er für sich selber raushauen lassen hat. Und es ist bemerkenswert, dass er das Opfer möchte erbringen. Weil das ist ja nicht etwas, wo du einfach so sagst, ah, da ist jemand gestorben. Gut, ich hätte da gerade noch ein Grab, das ich eigentlich für mich gedacht habe, aber du kannst es schon haben. Nein, der Josef, dem war es ein Anliegen, den Leib von Jesus zu ehren. Und wir lesen, dass das Grab ein Grab war, wo noch nie jemand vorher drin gelegen hat. Das erinnert uns auch ein bisschen an Palmsonntag, von dem kleinen Eseli, von dem Füllen, wo Jesus darauf geritten ist, dass es heisst, es ist noch nie ein Mensch darauf geritten. Und auch da eine besondere Würdigung, dass Jesus eben so anders ist wie der normale Mensch und dass er ein Grab bekommt, von Gott zugesprochen, wo noch nie jemand drin war, wo noch kein sündiger Mensch gelegen hat. So ein Grab hat auch nicht jeder gehabt. Im ersten Jahrhundert, weiss man, haben so Gräber vor allem wohlhabende Leute gehabt. Und darum stimmt die Prophezeiung auch vom Reichen, wo der Jesaja redet, dass er bei einem Reichen im Grab war. Vor dem Grab hat er dann so einen Stein angerollt. Und das war ein schwerer Stein gewesen. Das sind so runde Rollsteine gewesen, wo man von der Seite reingerugelt hat. Wir lesen von den Frauen, die an Ostern gekommen sind und sich ja dort auch gefragt haben, wer hilft uns, den schweren Stein wegzubringen vor dem Grab? Die Steine haben natürlich dazu gedient, dass nicht einfach jemand hätte reingehen können und erst recht nicht Tiere ihr Unwesen können treiben können. Das war auch ein gewisser Schutz gewesen. Der Josef hat bei dem ganzen Begräbnis auch Helfer gehabt. Der Nikodemus, ein Pharisäer, bekannt durch die Begebenheit vom nächtlichen Gespräch mit Jesus, offensichtlich auch einer, der erkannt hat für sich, dass der Jesus nicht irgendein Verrückter ist, sondern dass das wirklich der verheißene Messias könnte sein. Die beiden Marias sind auch dabei gewesen bei dieser ganzen Sache und haben Jesus nicht aus den Augen lassen. Jetzt lesen wir weiter. Matthäus 27, die Verse 62 bis 66, wie das weitergeht. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die obersten Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Nach 3 Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen: Er ist aus den Toten auferstanden. Und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Das ist also ganz interessant, was da passiert. Übrigens, vermutlich sind da eben die Pharisäer und Sadduzäer zusammen zum Pilatus gegangen. Eigentlich 2 Gruppierungen, die sonst nicht so Best Friends gewesen sind, sage ich mal, eine unterschiedliche Theologie gehabt haben. Die Sadduzäer, die haben zum Beispiel auch gar nicht an die Auferstehung geglaubt, dass ein Mensch auferstehen kann. Die haben nicht an Engel geglaubt, an Geister. Hingegen die Pharisäer schon. Die sind plötzlich zusammengekommen und man hat sich gefunden in dem gemeinsamen Find Jesus. Sie sind gute Zuhörer gewesen, offensichtlich. Denn sie gehen zum Pilatus und sagen, dass sie sich daran erinnern. Sie haben genau gewusst, was Jesus gelehrt und gesagt hat. Sie haben ihm immer wieder auch versucht, den Fall zu stellen. Haben es nicht geschafft. Aber sie haben sich daran erinnert, dass Jesus vom Tod geredet hat und von seiner Auferstehung. Das ist schon noch bemerkenswert, finde ich. Auch noch ernüchternd irgendwo für die Jünger, die ja noch viel mehr gehört haben. Aber die Sadduzäer und Pharisäer, die geistliche Elite, die hat Angst gehabt vor einem Aufruhr, dass da nochmal etwas könnte passieren. Also der tote Jesus, der ist für sie, der ist noch nicht vorbei gewesen und die Gefahr behoben, sondern sie haben alles darum darum tun und geben, dass da die Bewegung wirklich endgültig verschwindet. Ich vermute nicht, so verblendet wie sie gewesen sind, dass sie ernsthaft in Betracht gezogen haben, dass Jesus auch könnte sterben, auferstehen. Der Pilatus, wir können uns vorstellen, der hat keinen Aufstand wollen, auch nach dem ganzen Volksauflauf. Und er hat vielleicht auch erkannt, dass ein gewisses Aufstandspotenzial da ist, wenn das eintreffen würde, wo da die Juden da vorzeichnet haben. Trotzdem ist er der Chef. Sie haben ihn müssen fragen, ob er das erlaubt, ob er da eine Wache könnte stellen. Also es war nicht so, dass der Pilatus nichts zu sagen hat. Das haben wir auch schon gesehen bei der Beschriftung am Kreuz. Der König der Juden, wo die Juden nicht einverstanden waren mit dieser Bezeichnung. Also der Pilatus hat da schon immer noch Sagen gehabt und er hat ihnen eine Wache gegeben. Ich weiss nicht, wie er das gegeben hat, ob er das mehr widerwillig gegeben hat oder ob er gerade froh war. Wir wissen nicht, sind es zwei Menschen gewesen oder eine grössere Wachmannschaft. Ich weiss auch nicht, ob er das ironisch ein bisschen gesagt hat. Geht hin und bewacht das Grab so gut ihr könnt. Kann man ja verschieden lesen. Oder hat er wirklich Angst gehabt und hat damit wollen sagen, bewacht so gut ihr könnt, gell? Wissen wir nicht ganz genau. Jetzt lesen wir weiter. Matthäus 28, Verse 1 bis 7. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht, ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Wow! Erdbeben, ein Engel von Gott kommt, der Stein wird weggewälzt. Wir lesen davon, dass das wie ein Blitz, wie ein Blitzlicht da war. Und der Engel so ein Gewand hatte, weiss wie Schnee. Und die Truppen, das können 2 oder 50 Leute gewesen sein. Die haben einfach keine Chance. Die erstarren vor Schrecken und fallen um wie tot. Ja, Marias, die sind auch geschockt natürlich. Sie fallen nicht um wie tot, weil der Engel ihnen gut zuspricht und sagt, habt keine Angst. Was sucht ihr den, der lebt bei den Toten? Er ist auferstanden. Genial. Der Petrus hat es ja mal so gesagt. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Also die Wissenschaft, die sagt uns, es ist eigentlich unmöglich, dass ein toter Mensch nach mehreren Tagen zurück ins Leben kommt. Ja, und der Petrus, die Bibel sagt uns da, es ist unmöglich, dass Jesus vom Tod hätte können festgehalten werden. Ist unmöglich. Ja, Jesus selber hat einiges zu dem Thema zu sagen, nämlich, er hat seinerzeit schon gesagt, dass er das Leben ist. Ich bin der Weg, das Wort und das Leben. Er hat gesagt zu den Martha, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wie könnt ihr das sagen, wenn er nicht auch der Herr ist über den Tod? Im Matthäus-Evangelium finden wir an drei Stellen Voraussagen von Jesus in Bezug auf das Leiden und in Bezug auch, dass der Tod ihn nicht festheben kann. Matthäus 16 heisst, er wird viel leiden, eben von den Juden, von dieser geistlichen Elite, wird getötet werden und am dritten Tag auferweckt. Sie werden ihn töten, aber er wird auferweckt werden. Die Jünger waren einmal betrübt, als sie das gehört haben, auch wenn sie es nicht richtig einordnen konnten. Matthäus 26, zwei Tage vor dem Passa, sagt Jesus, dass er jetzt bald ausgeliefert wird und gekreuzigt wird. Was sagt uns das? Ja, es sagt uns, dass Gott von Anfang an einen wunderbaren Plan hatte. Der scheint uns zwar nicht so wunderbar, weil er dramatisch und auch schwer ist, in dem Höhepunkt, wo Jesus am Kreuz stirbt. Aber Gottes Plan war, dem Tod ein und allemal den auf die Seite zu schaffen, zu besiegen. Und es war offensichtlich der notwendige Weg über das Kreuz, über den grausamen Tod am Kreuz auf Golgatha. Da konnten Intrigen kommen und Bestechungen nach dieser Auferstehung, die keine Chance hatten, um diese Bewegung um Jesus, um den auferstandenen Jesus aufzuhalten. Die Glaubwürdigkeit, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist und der Auferstandene den Menschen, den Jüngern begegnet ist, hat dazu geführt, dass es ein explosives Wachstum gegeben hat an Gottesgläubigen und an Jüngern von Jesus Christus. Und wenn man darüber nachdenkt, welche Jünger wären bereit gewesen, für einen gestohlenen Leichnam von Jesus mit aller Freude rauszuströmen und die gute Nachricht weiterzuerzählen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Dass das Gottes Wille war und dass er unsere Schuld und Sünde und unsere Arroganz, wie uneinsichtig wäre das gewesen von diesen Jüngern, wenn sie mit dieser Botschaft wären hausieren, wohl wissentlich, dass sie selber den Leichnam von Jesus gestohlen hätten. Und das ist genau das, wo die Pharisäer, wo der Hohe Rat diese Lüge verbreitet haben durch die römischen Wachen und ihnen Geld gegeben haben, um das zu erzählen. Das ist unglaublich, zu was, dass die fähig waren und auch in so einer Situation nicht anerkennend auf die Knie gegangen sind und ehrfürchtig bekannt haben, Jesus Christus ist wirklich Gottes Sohn. Ja, es hat Augenzeugen gegeben, die Marias, die Emmaus-Jünger, Petrus, alle Jünger. Wir lesen, dass Jesus während 40 Tagen ganz vielen Menschen begegnet ist. Allen Jüngern. 1. Korinther 15, 6 ist sogar davon geredet, dass Jesus über 500 Leuten begegnet ist. Und in dieser Zeit hat er ganz viel noch über das Reich von Gott gelehrt. Ja, da möchte ich mal innehalten mit euch allen. Was können wir mit so einer wunderbaren Botschaft machen? Ich möchte euch wirklich nur noch ganz kurz drei Punkte mitgeben, wo ich glaube, das ist, mit dem können wir weitergehen. Nämlich erstens mit einem Staunen. Ich wünsche euch ein ganz neues Staunen über Ostern, über dem, was da passiert ist. Ich habe am Anfang über den technischen Fortschritt geredet. Und wir haben im vergangenen Jahrhundert auch fast ein bisschen unglaubliche Entwicklung erlebt. Aber die grösste Bedrohung, die wir haben in dieser Welt, ist der Tod. Das sehen wir auch aktuell wieder. Und der Tod ist allgegenwärtig. Im Hohelied 8,6 lesen wir, dass der Tod unüberwindlich ist. Niemand entrinnt ihm, keine Gitter frei. Wie eine Person. Aber Gott schickt seinen Sohn in die Welt. Und er hat genau das gemacht, weil er eben doch so anders war, ohne Sünde. Und darum hat er ihn den Tod nicht festheben können, weil er überwunden hat. Das darf uns in ganz neues Staunen versetzen. Und ich glaube, das Staunen dürfen wir nicht verlieren. Das Staunen, dass Gott in Jesus Christus die Kraft und Macht von Sünde und Tod endgültig beseitigt hat. Wir leben zwar noch in einer Welt, wo der Tod und die Sünde noch ausschlägt, aber der Sieg ist von Gott definitiv errungen. Und wir können nicht ganz erahnen, wie es dann ist, wenn der Tod in dieser Art und Weise beseitigt ist, dass er gar keine Möglichkeiten mehr hat zum Ausschlagen, sondern verbannt wird. Und wir beim Lebendigen, im Land der Lebendigen, bei Gott dürfen wohnen und sein für immer. Ich möchte dich einfach neu herausfordern. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus auferstanden ist? Wenn ja, neu staunen darüber. Und mit dem Staunen passiert ja dann etwas. Dann passiert das. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ich meine, wenn wir in den Osterbericht hineinschauen, sind ja die Jünger, die Frau am Anfang zuerst einmal in einem Staunen drin gewesen. Ja, man muss fast sagen, in einem Entsetzen. Die sind entsetzt gewesen. Die haben vielleicht fast Angst gehabt. Die haben gedacht, ui, da wird uns sicher etwas vorgeworfen, dass wir den Leichnam genommen haben und was ist passiert? Oder die haben ihn gestohlen oder die haben gar nicht mehr gecheckt am Anfang. Und selbst wo Jesus mitten unter ihnen war, was ist jetzt das? Was passiert da? Ist das ein Geist? Wer bist du? Staunen. Nicht können glauben. Sie haben gezweifelt. Aber dann plötzlich haben sie erkannt. Und von dem Staunen rein, mal, es ist wirklich wahr, sind sie in eine Freude hineingekommen. Hey, und das war eine Freude gewesen. Die hat niemand können aufhalten. Das war eine Kraft gewesen. Und nur darum, sind die Jünger auch bis an die Grenzen gegangen. Ja, bis dazu, dass sie in den Tod haben müssen gehen dafür, weil sie verfolgt worden sind. Und das ist für mich so einer der kräftigsten Beweise, wieso das Ganze wahr ist, dass die Jünger sogar bereit gewesen sind, in den Tod zu gehen für die Freudenbotschaft. Angenommen, sie hätten den Leichnam gestohlen. Angenommen, sie wären dem Jesus nicht begegnet. Wer ist bereit, für einen toten Jesus selber in den Tod zu gehen? Wer ist bereit? Ich wäre es nicht gewesen und ich glaube, sie auch nicht. Das ist das Zweite, die Freude. Die Freude an dem Wunderbaren, was da passiert ist. Und das Dritte ist, ich hoffe, das ist für uns alle wieder ganz neu mutmachend, wenn wir so an diesen Ostern unterwegs sind. Im 2. Petrus 1,16 lesen wir davon, wo er sagt, wir folgten nicht ausgeklügelten Fabeln. Hey, genau das ist Ostern nicht. Irgendeine schöne Legende, sondern es ist Gottes Weisheit und Gottes Plan gewesen, wo da vollbracht worden ist. Und es hat Augenzeugen gegeben, viele. Auch nachdem Jesus zum Vater im Himmel aufgefahren ist, hat es Augenzeugen gegeben, nämlich der Paulus, der Begegnung gehabt hat. Ganz besondere. Es sind also keine Fake News, um das Wort zu brauchen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Natürlich, wir können den Glauben nicht beweisen. Können wir nicht. Wir finden einfach viele nachweisbare Fakten, viele glaubensfördernde Tatsachen, viele Hinweise, die uns einladen, zu glauben. Ja, einladen zu glauben, Jesus hat gesagt, glücklich sind die, die nicht sind, sondern die glauben, auch wenn sie nicht sind. Also, das menschlich Unmögliche für wahr halten, weil bei Gott kein Ding unmöglich ist. Und Gott eben nicht ein Gott von den Toten ist, sondern ein Gott von den Lebendigen. Und die Hoffnung, die wir Christen haben, liebe Geschwister, die ist so genial, die darf uns in dieser Zeit, die schwierig ist im Moment und die vielleicht auch schwierig werden wird, wenn man all dem hört, was auf uns zukommt, hat diese Hoffnung, die darf uns neuen Schub geben, um diesen Menschen, die diese Hoffnung nicht haben, die weiterzugeben. Und zusammen mit dem auferstandenen Jesus unterwegs zu sein und zu leben und durch die Kraft vom Heiligen Geist Salz und Licht zu sein in dieser Welt, wo auch immer wir sind, dass die vermeintliche Niederlage eben Gottes Sieg war. Der allerletzte Vers, danke für euer Ausharren übrigens, aber der allerletzte Vers aus dem 2. Timotheus 1-10. Dort steht, von Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Von dem Jesus Christus hat der Paulus geredet zu ganz vielen Menschen und ich hoffe, wir machen das auch. Ich möchte jetzt beten noch zum Abschluss. Vater, wenn ich über Ostern nachdenke, dann bewegt es mein Herz einfach wieder neu. Es bringt mich zum Staunen. Es bringt mich zum Glauben. Ja, es weckt in mir wieder neue Freude. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du die Freude jedem Einzelnen von uns auch wieder ganz neu freisetzt. Dass man in dieser Freude, dass du, Jesus Christus, wahrhaftig auferstanden bist und dir, Gott, kein Ding unmöglich ist, dass wir mit dieser Freude dürfen rausgehen in diese Welt raus. Und dass uns das trösten in jeder Lebenssituation, wo wir auch sind. Halleluja. Amen.